Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Durch die Bibel heißt es nun wieder. Wir sind auf Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher. Und damit sind wir auf der Entdeckungsreise zum Herzen Gottes. Denn Gott offenbart sich uns in seinem Wort. Ja, Gott selbst ist es, der will, dass wir ihn kennenlernen, immer besser verstehen, was ihn bewegt und wie sehr er uns lieb hat. Dazu gab er uns die Bibel, und darin machen wir uns auf die Suche. Schön, dass Sie zuhören und ein herzliches Willkommen. Wir nähern uns mit großen Schritten dem Ende des wunderbaren Galaterbriefes. Die Verse 6 bis 10 im 6. Kapitel stehen heute auf dem Programm. Wie lebe ich als Christ? Dieser Frage geht Paulus im Galaterbrief nach. Und er beantwortet sie. Ich werde Christ durch die Gnade Gottes. Ich werde Christ durch den Glauben an Jesus. Das heißt, wenn ich glaube, dass Jesus für mich starb, damit meine Schuld vor Gott vergeben ist, dann bin ich mit Gott versöhnt. Und zwar nur durch den Glauben an Jesus. Nichts kann ich dem noch hinzufügen. Das ist Gnade. Ich werde mit Gott versöhnt, nur durch den Glauben an Jesus, allein durch die Gnade. So wird ein Mensch Christ. Das führt Paulus in den ersten beiden großen Teilen seines Briefes aus. Mit Gott versöhnt, durch den Glauben, durch die Gnade. Und weiter schreibt Paulus im Galaterbrief, und genau so leben wir auch als Christen, nur durch den Glauben, allein durch die Gnade. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, empfängt er den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Er ist es, der nun das Christsein lebt. Wir können gar nicht das Leben als Christ hervorbringen, und das müssen wir auch nicht. Gottes Geist wohnt in jedem Menschen, der an Jesus glaubt. Und er ist es, der nun in mir und durch mich das Leben als Christ führen möchte. Auch das ist Gnade. Wer an Jesus glaubt, ist nun aufgefordert, dem Heiligen Geist in ihm zu folgen. Dann kann der Geist Gottes unser Leben erneuern und verändern, sozusagen von innen heraus. Ich lebe das Christsein nicht selbst. Ich lebe es nicht aus eigener Kraft. Das kann ich gar nicht. Aber Gottes Geist in mir, der kann das neue Leben als Christ leben. Und wenn ich mich Gottes Geist zur Verfügung stelle und ihm folge, dann erneuert und verändert er mein Leben. Das ist Paulus' Thema im dritten großen Teil des Galaterbriefes. Diesen dritten Teil schließt Paulus nun im 6. Kapitel ab. Dort zeigt er, wie sich die Erneuerung eines Christen durch den Heiligen Geist im alltäglichen Miteinander zeigt. Über die ersten 5 Verse im Kapitel 6 sprachen wir in der letzten Sendung. Nun wollen wir uns die nächsten Verse ansehen. Wir setzen unsere Entdeckungsreise fort im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 6. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Das ist vermutlich der eindeutigste Vers in der Bibel. Paulus bringt es wirklich auf den Punkt und spricht das Thema ganz unverblümt an. Das griechische Wort koinoneo meint teilen, Anteil geben, sich beteiligen. An allem Guten heißt es wörtlich, an allen Gütern. Paulus sagt damit eindeutig, bezahlt euren Pastor. Wenn jemand für ihr geistliches Wohl sorgt, dann sorgen sie für sein irdisches Wohl. Wenn Gott sie mit materiellen Gütern gesegnet hat, dann sollen sie zum Lebensunterhalt desjenigen beitragen, durch den sie geistlich gesegnet wurden. Glauben Sie mir, wenn Sie Lebensmittel einkaufen, Brot, Gemüse, Fleisch und an der Kasse vorbeigehen, ohne zu bezahlen, dann bekommen Sie Schwierigkeiten. Es gibt viele Leute, die geistlich versorgt werden, aber wenn sie zur Kasse kommen, beteiligen sie sich nicht an den Kosten. Niemand denkt sich etwas dabei. Gottes Wort sagt, sie sollen zum Lebensunterhalt derjenigen beitragen, die ihnen dienen und sie geistlich versorgen. Das gehört auch zum Miteinander unter Christen. Ich gehe weiter zum nächsten Vers, das ist Vers 7. Da schreibt Paulus, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist einer dieser bemerkenswerten Verse in der Bibel. Es ist eine unabänderliche Tatsache für jeden Bereich des Lebens. Was der Mensch sät, das wird er ernten. In der Landwirtschaft und im Gartenbau gilt, Wenn sie Weizen säen, bekommen sie Weizen. Wenn sie Radieschen säen, ernten sie Radieschen. In unserem Leben ist es nicht anders. Wir ernten, was wir mit unserem Verhalten säen. Im Matthäusevangelium Kapitel 13 erzählt Jesus von einem Sämann, der hinausgeht und sät. Und Jesus spricht auch von den Erntearbeitern, die hinausgehen und ernten. Eines Tages kam ein Besucher in einem Gefängnis an einer Zelle vorbei. In der Zelle besserte ein Mann mit Nadel und Faden seine Gefängniskleidung aus. Der Besucher wollte mit dem Gefangenen ins Gespräch kommen und fragte, »Was machen Sie, nähen?« Der Gefangene sah auf und antwortete, »Nein, ernten.« Darum geht es in diesem Vers. Das Prinzip, von dem Paulus hier spricht, ist unabänderlich, gleichbleibend, unumstößlich und kann nicht aufgehoben werden. Das Prinzip kann nicht verändert werden, nicht einmal der Hauch einer Änderung ist möglich. Und es gilt für jeden Bereich unseres Lebens. Wenn Sie Weizen säen, bekommen Sie Weizen. Sie werden nie einen Kürbis von einem Walnussbaum pflücken. Die Ranken einer Wassermelone können bis zu 6 Metern lang werden. Aber ich habe noch nie davon gehört, dass sie den Fehler machen, am Ende der Ranken einen Kürbis zu tragen. In Ägypten hat man in Gräbern Weizen gefunden. Dieser Weizen wurde vor 5000 Jahren dort hineingelegt. Wissenschaftler säten ihn aus und es wuchs Weizen. In 5000 Jahren hatte die Saat nicht vergessen, was sie war. Sie war Weizen. Was sie säen, werden sie ernten, und das wird sich nie ändern. In der Bibel gibt es viele Menschen, in deren Leben wir dieses Prinzip sehen. Einer von ihnen ist Jakob. Seine Geschichte wird im 1. Buch Mose berichtet, in den Kapiteln 27 bis 29. Jakob betrog seinen Vater Isaak. Er zog sich Ziegenfelle über und täuschte vor, er sei Esau, sein älterer Bruder. Denn Esau war ein Naturbursche, stark behaart. So erschlich sich Jakob den Segen des Erstgeborenen. Nachdem Jakob seinen Vater und seinen Bruder betrogen hatte, floh er zu seinem Onkel Laban. Dort lebte er etliche Jahre. Vielleicht dachte er, er wäre davongekommen mit seinem Betrug. Aber denken Sie daran, Gott sagt, was du säst, das wirst du ernten. Sie werden nicht etwas Ähnliches ernten, sie werden genau das Gleiche ernten, das sie gesät haben. Wie erging es Jakob? Er verliebte sich in Rahel, Labans jüngere Tochter. Er arbeitete 7 Jahre für Laban, um Rahel zur Frau zu bekommen. Dann war die Hochzeit. Und als Jakob den Brautschleier hob, wen hatte er zur Frau? Es war nicht Rahel, die jüngere Tochter, sondern Lea, die ältere. Ich ahne, dass Jakob seine Lektion wirklich gelernt hat in seinen Flitterwochen. Er hatte seinen Vater betrogen und vorgetäuscht, er wäre der ältere Sohn, obwohl er in Wirklichkeit der jüngere war. Jetzt gab ihm sein Onkel die ältere Tochter, obwohl er glaubte, er bekäme die jüngere zur Frau. Im 1. Buch der Könige, im Kapitel 21, finden wir die Geschichte von Ahab und Isebel. Sie ersannen eine mörderische Intrige gegen Naboth, um in den Besitz seines Weinbergs zu gelangen. Ahab begehrte Naboths Weinberg, aber Naboth wollte sein Land nicht verkaufen. Aber weil Ahab und Isebel König und Königin waren, nahmen sie sich für gewöhnlich, was sie wollten. Isebel ließ Naboth töten, und Ahab nahm den Weinberg in Besitz. Sie dachten, sie kämen mit ihrer bösen Tat unbehelligt davon. Aber Gott sandte den Propheten Elia mit einer Nachricht zu Ahab und Isebel. So spricht der Herr, du hast gemordet, dazu auch fremdes Erbe geraubt. An der Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Später wurde Ahab in einer Schlacht verwundet. Er befahl dem Lenker seines Streitwagens, ihn aus der Schlacht herauszufahren. Dabei rann das Blut aus seiner Wunde in den Streitwagen. Am Abend starb Ahab, und seine Leiche wurde zurück nach Samaria gebracht. Den Streitwagen wuschen sie am Teich Samarias, und dabei leckten die Hunde Ahabs Blut auf. Ein anderes Beispiel ist Paulus. Er war an der Steinigung des Stephanus beteiligt. Nachdem Paulus selbst zum Glauben an Jesus gekommen war, wurde auch er gesteinigt. Das geschah auf einer seiner Missionsreisen, als Paulus in Galatien unterwegs war. Vielleicht denken Sie, weil Paulus zum Glauben an Jesus gekommen war und weil seine Sünden vergeben wurden, würde Paulus nicht ernten, was er gesät hatte. Aber das war nicht so. Wenn ich zum Glauben an Jesus komme, vergibt mir Gott all meine Schuld, das ist wahr. Aber Gott nimmt mich nicht automatisch vor all den Folgen in Schutz, die mein Handeln nach sich zieht. Manchmal tut er das vielleicht aus seiner Liebe und Gnade, aber ich meine, das ist nicht die Regel. Meine Taten haben Folgen, auch wenn mir vergeben wurde. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich Mel Trotter hörte. Mel Trotter war Evangelist. Bevor er zum Glauben an Jesus kam, war er Trinker gewesen. Ich hatte ihn eingeladen, um in unserer Stadt bei Veranstaltungen zu sprechen. Mit diesen Veranstaltungen wollten wir Menschen zum Glauben an Jesus einladen. Eines Abends nach einer Veranstaltung gingen wir Eis essen. Jeder bestellte einen riesigen, zuckersüßen Bananensplit, einen Milchshake oder etwas anderes, das süß und lecker war. Mel Trotter bestellte lediglich ein klitzekleines Glas Mineralwasser. Jeder begann, ihn damit aufzuziehen und fragte nach dem Grund. Ich werde seine Antwort nie vergessen. Als ich zum Glauben an Jesus kam, hat Gott mir ein neues Herz geschenkt. Er schenkte mir aber keinen neuen Magen. Ich zahle jetzt für die vielen Jahre, in denen ich getrunken habe. Darf ich es noch einmal sagen? Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Machen Sie sich nichts vor, Gott lässt sich nicht verspotten. Sie kommen mit Ihrem Tun nicht unbehelligt davon. Ich wünschte, junge Leute würden sich das Prinzip dieser Wahrheit zu Herzen nehmen. Manche nehmen Drogen, andere trinken viel zu viel Alkohol. Viele geben sich ihren sexuellen Bedürfnissen einfach hin, schlafen miteinander ohne die schützende Verbindlichkeit der Ehe oder sogar mit wechselnden Partnern. Einige von ihnen beginnen schon, die Folgen dessen zu ernten, was sie gesät haben. Warum? Gott sagt, dass sie mit ihrer Sünde nicht einfach so davonkommen werden. Gott sagt, sie werden ernten, was sie gesät haben. Gott lässt sich nicht verspotten. Wenn sie Weizen säen, ernten sie Weizen. Wenn sie Sünde säen, dann werden sie die Folgen davon ernten. Jemand mag einwenden, ich bin zum Glauben gekommen, zum Glauben an Jesus. Das ist wundervoll. Und doch werden sie eines Tages mit den Folgen ihrer Handlungen leben müssen. Sie werden vermutlich trotzdem ernten, was sie gesät haben. Paulus fährt fort mit Vers 8. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch des Verderbens ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Das ewige Leben ernten, das schließt die Erneuerung und Veränderung durch den Geist Gottes in diesem Leben mit ein. Und natürlich die herrliche Aussicht auf die Zukunft. Das ewige Leben beginnt schon hier und jetzt. Gott beginnt in diesem Leben, uns zu erneuern und zu verändern. Das tut er durch seinen Geist, der in uns wohnt, in jedem, der an Jesus glaubt. Seine Vollendung erfährt das ewige Leben, wenn Jesus wiederkommt und Gottes Reich sichtbar aufrichtet. Eines Tages muss sich jeder Mensch vor Jesus verantworten, für sein Verhalten und Handeln, auch jeder Christ. Ich denke, vielen Christen heute ist das nicht mehr bewusst. Sicher ist dieser Aspekt vor einigen Jahrzehnten falsch betont worden, so dass viele Christen sich wieder fürchteten, ihre Versöhnung mit Gott zu verlieren. Aber ich denke, das ist hier nicht gemeint. Es gilt nach wie vor und für alle Zeiten, was Jesus sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. So wie Paulus es ja auch immer wieder hier im Galaterbrief betonte, ein Mensch wird mit Gott versöhnt durch den Glauben an Jesus. Nur durch den Glauben, ohne dem irgendetwas hinzufügen zu können durch eigene Taten. Das gilt. Und doch sollten Sie und ich uns dessen bewusst sein, alles, was wir aus unserer alten Natur heraus tun, das nennt Paulus hier, wer auf sein Fleisch sät. Alles, was wir aus unserer alten Natur tun, richtet Schaden an. Es schadet anderen und sogar uns selbst. Umso mehr heißt es, als Christ immer wieder neu damit zu beginnen, dem Geist in uns zu folgen, ihm hinterherzugehen und weiter auf den Geist Gottes in uns zu hören und ihn durch uns leben zu lassen, damit Frucht entsteht, seine Frucht, die Frucht des Heiligen Geistes. So beschreibt es Paulus auch im nächsten Vers, das ist Vers 9. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Ein Vater sagte mir vor einiger Zeit, ich mache mir Sorgen um meine Jungs. Er ist Doktor und er sagte, der Zeitgeist arbeitet gegen mich, die Schulen arbeiten gegen mich, sogar andere Eltern scheinen gegen mich zu arbeiten. Und selbst manche meiner Freunde arbeiten gegen mich. Aber ich will meine Jungs richtig erziehen, so wie Gott sich das vorstellt. Wenn das auch Ihre Sorge ist, dann mache ich Ihnen Mut. Säen Sie guten Samen in Ihre Kinder. Bleiben Sie geduldig. Und Sie werden ernten, was Sie gesät haben. In Deutschland können Sie nicht im Januar hinausgehen und Getreide ernten. Sie müssen warten, bis die Zeit für die Ernte kommt. Also machen Sie weiter und säen Sie guten Samen. Es mag Probleme und Schwierigkeiten geben, aber bleiben Sie dabei und säen Sie einfach Gottes Wort. Gott hat es versprochen, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Erinnern Sie sich, Abraham glaubte Gott und zog mit ihm in das Land Kanaan. Zu dieser Zeit lebten dort die Kanaaniter, ein Volk, das sehr viel Böses anrichtete. Ein Sohn wurde Abraham geboren, Isaak. Als Isaak zu einem jungen Mann herangewachsen war, nahm Abraham ihn mit zum Gipfel des Berges Moria. Abraham gehorchte Gott und bereitete alles dafür vor, seinen Sohn als Opfer darzubringen. Gott aber ließ es nicht zu, dass es so weit kam. Abraham säte auf den Geist, das heißt, er gehorchte Gott und folgte ihm, und er erntete das ewige Leben. Jochebed war Moses Mutter. Weil sie in einer furchtbaren Zeit lebte, ersann sie einen Plan, um Moses Leben zu retten. So wurde Mose schließlich von der Tochter des Pharaos als Kind angenommen. Gott lenkte dabei alles so wundervoll, dass Jochebed Moses Amme und Kindermädchen wurde, solange er noch klein war. Ich bin mir sicher, dass sie Mose von Gott erzählte. Und von Gottes Reden zu Abraham und von Gottes Plan für sein Volk Israel. Danach sah Jochebed ihren Sohn wie einen Ägypter aufwachsen. Ganz Ägypten arbeitete gegen sie. Die ägyptische Kultur, die ägyptischen Vergnügungen, Ägyptens Philosophie und die Religion Ägyptens. Aber es kam der Tag, als Mose Ägyptens Annehmlichkeiten und Sünden hinter sich ließ, um seinen Platz in Gottes Volk einzunehmen. Jochebed erntete, was sie gesät hatte. Wir sehen dieses Prinzip auch in Davids Leben. Seine Sünde war offenkundig und viele Leute meinten, er sei ein grausamer, frevelhafter Mensch. Aber Sünde kennzeichnete nicht Davids ganzes Leben. Es ist interessant, auf einem weißen Tischtuch ist ein Tropfen schwarzer Tinte weithin sichtbar. Aber ein Tropfen schwarzer Tinte auf einem schwarzen Anzug ist überhaupt nicht zu sehen. Andere Könige zur Zeit Davids waren so schlimm, da hätte man eine Sünde wie die Davids überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Aber in Davids Leben sticht sie heraus wie ein schrecklicher Schandfleck. David hatte ein Herz für Gott. Selbst in seinem Schuldbekenntnis offenbart er seinen Hunger und Durst nach Gott. Aber David säte Sünde und er fuhr eine furchtbare Ernte ein in dem Leben seiner eigenen Kinder. Sehen Sie, wir ernten, was wir säen. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Paulus schließt diesen Abschnitt mit Vers 10. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Paulus schreibt, als Christen sollen wir Gutes tun. Nun ist Gutes tun auch ein wichtiger Bestandteil in religiösen Gesetzen. Ich glaube daran, dass Gutes tun wichtig ist, aber Gutes tun braucht das richtige Fundament. Das richtige Fundament, dafür ist das Evangelium der Gnade und die Erneuerung durch den Geist Gottes. Wenn Sie durch den Glauben an Jesus den Geist Gottes empfangen haben und Sie Gottes Geist folgen, dann trägt Ihr Leben die Frucht des Geistes. Sehen Sie, und dann werden Sie Gutes tun. Sie werden den verschiedensten Menschen Gutes tun, besonders denen, die, wie sie, zu Jesus gehören. Wir ernten, was wir säen. Für mich ist das eine Warnung von Gott, eine gut gemeinte Warnung. Und gleichzeitig ist es eine große Ermutigung für mich. Auch wenn vieles gegen Gott und das Christsein zu sein scheint, wo wir Gott vertrauen und im Vertrauen auf ihn guten Samen säen, da wird er auch für die Ernte sorgen. Wollen Sie auch an dieser Stelle Gott Großes zutrauen, für Ihre Kinder und Enkel und auch für Ihr eigenes Leben? Ich lade Sie dazu ein. Gott segne Sie.